Defragmentation.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Defragmentation des Masterstudiengangs Architektur Media Management. Wir wollen heute über digitale und analoge Positionen zur Architekturlehre diskutieren. Und heute zu Gast sind Jan Kampshoff und Nelly Fritzler. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank. Hallo.
Jan Kampshoff, Sie führen gemeinsam mit Marc Günnewig das Atelier Modular Beat in Münster und sind Gastprofessor an der TU Berlin im Fachgebiet Deco, Design and Construction, Entwerfen und Baukonstruktion. Mit Ihren Studierenden veranstalten Sie innerhalb eines Projektes Exkursionen, zum Beispiel nach Madrid, Prag und Apolda. Und die Exkursionen haben ja auch sicherlich einen großen Einfluss auf die Qualität des Lernprozesses und sind ein elementarer Bestandteil Ihrer Architekturlehre. Nelly Fritzler, Sie sind Masterstudentin an der TU Berlin, wo Sie als Tutorin im Fachgebiet Deko arbeiten. Und Sie schreiben derzeit Ihre Abschlussarbeit unter dem Titel Urbane Realitäten, in der Sie sich mit Begegnungsorten im ländlichen Raum beschäftigen. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die Exkursion und die damit verbundene Auseinandersetzung mit der Architektur und den Akteuren vor Ort als wichtigen Teil der Architekturlehre. Auf Ihrer Website, Herr Kampshoff, des Fachgebiets Deko, findet man ganz viele Einträge zum Thema Exkursion. Wieso ist das Format Exkursion denn so wichtig für Ihre Architekturlehre?
Naja, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Motivationen. Also die klassische Exkursion, wo man eine Woche an einen Ort fährt und Architektur anschaut, ist ja sozusagen bekannt und auch ein bekanntes Format. Wir nutzen aber dieses Reisen an einen Ort oft auch mit anderen Motivationen, zum Beispiel, indem wir so Safari-mäßig Analysen betreiben und uns in einen Kontext werfen, oder indem wir durch sozusagen gebaute Interventionen quasi an einem Ort tatsächlich aktiv werden, uns einmischen, debattieren mit den Menschen, die da sind und ja, ein bisschen eine andere Rolle einnehmen als nur die des Betrachtenden.
Dabei fällt auch auf, dass oft Namen wie von Orten wie Luckenwalde und Apolda genannt werden. Und dort stehen ja für die Architektur wichtige Gebäude wie die Hutfabrik und der Eiermannbau. Was bieten diese Orte denn darüber hinaus? Also Ihnen geht es ja nicht nur um diese Gebäude, sondern Sie beschäftigen sich ja auch mit dem, was drumherum passiert.
Ja, ich glaube, Luckenwalde ist ein tolles Beispiel für eine Stadt, die in mehreren Schritten eine Transformation durchläuft oder durchlaufen hat auch schon. Neben den erwähnten Gebäuden von Mendelssohn beispielsweise oder von Richard Neutra gibt es ein gebautes Erbe. Das hat uns aber da in dem Sinne zwar interessiert, aber der Anlass unserer intensiveren Recherche war ein Sanierungsgebiet innerstädtisch, was eben versucht oder was ein Abbild war von diesen unterschiedlichen Schichten der Stadt und auch dieser unterschiedlichen Prozesse. Und uns hat vor allen Dingen interessiert, einen unfertigen Ort mit den Studierenden erst zu porträtieren und dann quasi an ganz vielen verschiedenen Orten eigentlich kleinere architektonische Interventionen anzubieten. Und dabei war nicht nur die Architektur entscheidend, sondern vor allen Dingen auch das Nutzungskonzept, was die Studierenden dann konkret an einem Ort etablieren wollten.
Kann man denn neben den besonderen Bauten, die da steht, die Studierenden, sie lernen ja vor allem im ersten und zweiten Semester, für Architektur begeistern?
Ja, für Architektur auf jeden Fall, aber uns geht es vielleicht, und das ist gerade ein Beispiel, das bei uns im zweiten Bachelorsemester unter dem Titel Hello World stattgefunden hat, wo wir versuchen, das Handwerkzeug zu geben, eigentlich die gebaute Umwelt und lesen zu können. Also über Mappings, über Fotografien, über Gespräche, Interviews, die dann alle zu so einer Art Porträt des Ortes zusammenführen. Und dieses Porträt oder diese Art von Zugang eröffnet uns dann wieder die Basis oder bildet dann die Basis einer Entwurfsstrategie. Und das ist so vielleicht das Entscheidende. Also ich glaube, dass wir jenseits von diesen Kategorien von schön und hässlich, wertvoll und nicht wertvoll, banal und was ist das Gegenteil von banal? Ich weiß es gar nicht. Eben eine Art von Offenheit darstellen. Und ein Beispiel, was wir immer wieder zeigen in den Inputs, die wir dann geben, ist ganz klassisch Learning from Las Vegas, wo Robert Venturi und Denise Scott Brown durch Las Vegas fahren und auf einmal diesen Strip mit den Casinos und den Werbeanzeigen als ein Stück von ernsthafter Stadt sehen und ganz tolle Analyse machen. Also wie finden wir diesen Zugang und mit welchen Werkzeugen können wir Stadt überhaupt lesen? Deswegen sagte ich auch vorhin schon, das ist eher dann eine Safari als eine Exkursion. Also wir versetzen uns in so einen Modus, alles ist wichtig, überall kann was passieren. Wir zeichnen alles auf und werten das dann erst im Nachgang aus.
Das heißt, ihr geht ja sozusagen eher auf Entdeckungsreise, gerade in Orte, die wo es noch keine Reiseführer dazu gibt. Was sind denn die nächsten Orte, die Sie interessieren oder was kommt als nächstes?
Ja, ihr hattet ja schon angesprochen, Apolda. Wir planen oder zumindest behaupten, was ja auch, also die Behauptung ist ja auch ein Teil der architektonischen Strategien, dass wir hier in einer thüringischen Kleinstadt im Kontext des sogenannten Eiermann-Baus eine temporäre Dépendance des Architekturinstituts der TU Berlin eröffnen möchten. Und in dieser Behauptung, die mit einer ersten Exkursion verbunden war, die wir wie so ein Search and Rescue Team, also das, was passiert, wenn eine Katastrophe passiert, dann fahren erstmal so ein kleines Vorteam heraus und erkundet die Lage. Ne, also was haben wir da gemacht? Wir sind da hingefahren und haben festgestellt, das ist sehr großartig spannend hier als Ort. Und genau, und wir versuchen halt jetzt ein Konzept zu entwickeln, das irgendwann in den nächsten Semestern vielleicht tatsächlich dann auch realisiert werden kann. Und was uns interessiert, sind natürlich diese Gegensätzlichkeiten. Also vom Ernst-Reuter-Platz aus Berlin, aus einer sozusagen Ikone der Architekturfakultäten, dem Hermkes-Gebäude, das ja jetzt leer steht gerade, kommen wir zu einer anderen Ikone der Moderne, nämlich dem Eiermann-Bau. Aber dieser Bau liegt wie so ein Ozeandampfer am Rand dieser Kleinstadt, die ja auch ganz viele Transformationsprozesse schon erlebt hat. Und dieses Spannungsverhältnis, da sehen wir eine gewisse Produktivität, das auch parallel zu betrachten, so ähnlich wie Nelly Fritzer das ja in ihrer Arbeit der urbanen Realitäten sieht, also das Urbane und das Ländliche in einer Beziehung zu lesen. Ja.
Darauf kommen wir gleich zurück. Ich würde davor noch die Frage stellen, genau, Sie haben ja Ihren Bachelor in Architektur am KIT in Karlsruhe absolviert und machen jetzt Ihren Master an der TU in Berlin. Wie haben Sie denn die Exkursionen am Fachgebiet Deko erlebt und was war das Besondere daran?
Also ich glaube, so einen Vergleich zu ziehen zwischen jetzt beiden Universitäten ist so ein bisschen schwierig, weil es ja auch, also ist ja nicht so richtig sinnbringend, vielleicht was zu vergleichen, weil ich in ganz unterschiedlichen Stadien unterwegs war. Ich glaube, in so einem Grundstudium ist die klassische Exkursion als Studienreise total wichtig, an die Orte zu fahren, sich die Architekturen anzugucken, die Dinge zu durchschreiten und anzufassen und zu begreifen. Ich glaube einfach, dass an der TU und dann eben im Masterstudium und speziell auch in der Funktion als Tutorin am Fachgebiet Deko, dass es einfach ein ganz anderer Zugang ist, den man sich selbst sucht und den man gemeinsam findet. Und das Wort des Einmischens, das mag ich da ganz gerne. Also ich glaube, diese Aneignung von Themen, die man selbst als architektonisch begreift, das ist für mich vielleicht der große Unterschied in meinem persönlichen Transfer von einem ins andere Stadium vielleicht, ist, dass ich das Gefühl habe, Exkursion hat ja auch immer damit zu tun, mit einem bestimmten Blick durch die Welt zu gehen und dieser Blick verändert sich einfach. Und ich glaube, in der Auseinandersetzung wie eben am Fachgebiet Deko, wo man einfach erstmal sagt, die ganze Welt steckt voller architektonischer Themen und wir können die verhandeln, ist, ich glaube, das interessiert mich einfach, so dieser Zugang.
Ja. Also Sie haben gerade den Perspektivwechsel beschrieben. Wie hat es denn Ihren Entwurf oder wie beeinflusst es Entwürfe oder Projekte, die Sie gestalten?
Der Perspektivwechsel von was?
Also, dass die Wahrnehmung sich geändert hat in Bezug auf Architektur und die Umgebung.
Also ich glaube, es ist ja immer so ein Lernprozess und je mehr wir irgendwie im Kopf mit uns herumtragen, desto mehr Filter haben wir, durch die wir gucken können. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass das Abschlussthema, also diese Auseinandersetzung mit den urbanen Realitäten, dass ich da nie zu gefunden hätte, wenn ich nicht gelernt hätte, die Welt so ein bisschen anders zu betrachten und auch meine Rolle als Architektin oder als angehende Architektin da drin neu zu verorten. Ich glaube, dass der Perspektivwechsel und auch in andere Disziplinen zu gucken und an andere Orte zu gucken und dafür offen zu sein, das sehe ich als ganz wichtigen Bestandteil in allen Entwurfsprozessen eigentlich.
Sie schreiben ja, ich wiederhole es nochmal, die Masterarbeit zum Thema urbane Realitäten. Und da beschäftigen Sie sich mit Begegnungsorten im ländlichen Raum und besuchen ausgewählte Orte, treten dort in Kontakt mit den Menschen und gestalten Design- und Raumkonzepte. Wie erschließen Sie sich denn diese ländlichen Räume konkret als Studentin, die ja irgendwie in der Stadt lebt und studiert?
Sehr gute Frage. Es ist nicht so einfach, darauf zu antworten, gerade jetzt so im digitalen Pandemie-Modus. Aber grundsätzlich fand ich es einfach spannend zu beobachten, dass sich im ländlichen Raum gerade so eine Art von oder viele kulturelle Projekte entstehen, die von der Freiheit im ländlichen Raum profitieren. Also dass sich Initiativen gründen, die sagen, wir sehen, was um uns herum passiert, dass irgendwie die Ortskerne aussterben, dass viele wegziehen, aber auch junge Familien neu hinzukommen und dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, wir wollen das eigentlich auch selbst gestalten und wir wollen Kulturorte schaffen und es gibt genug Bestand, in dem das stattfinden kann. Und das hat mich erstmal grundsätzlich interessiert als Ereignis und als Prozess und dann bin ich auf ein Förderprogramm aufmerksam geworden, das jetzt speziell in NRW, das heißt Dritte Orte, das kulturelle Projekte fördert, die sich damit beschäftigen, Kulturorte im Bestand auszubauen oder zu entwickeln. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass es erstmal ein kulturelles Programm ist, was sich aber mit räumlichen und architektonischen Fragestellungen beschäftigen muss, weil es ja um Orte geht, die entwickelt werden sollen. Und das war mein Anknüpfpunkt und so bin ich da eingestiegen, habe ein Projekt initiiert, mit dem ich dann einfach an die Projekte herangetreten bin und gesagt habe, hier bin ich, ich hätte Lust, mit euch über räumliche Konzepte zu sprechen und über die Bestandsorte, an denen ihr gerade arbeitet und lasst uns doch ins Gespräch kommen. Und dann ist so eins zum anderen gekommen.
Sie haben es ja schon erwähnt, dass die Umstände gerade nicht so einfach ist und Sie konnten ja jetzt manche Orte physisch besuchen, andere aber nur digital. Welchen Unterschied in der Herangehensweise macht oder wie beeinflusst es die Entwicklung der jeweiligen Konzepte?
Ja, es ist so ein auch wieder nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, die Orte, die ich tatsächlich besuchen konnte, da hat man natürlich vor Augen, über was man spricht, mit was man arbeitet und man hat so einen persönlichen Bezug zu den Menschen aufbauen können. Allerdings muss ich auch sagen, dass der digitale Raum und auch so die digitalen Formate so ein bisschen Türöffner für mich auch sind. Also ich sehe das jetzt gar nicht nur als Hindernis, weil ich einfach die Möglichkeit habe, in sehr engem und wiederkehrendem Kontakt zu sein. Man auch einfach neue Formate findet. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Workshop-Format geleitet mit einem Projekt und es hat wahnsinnig gut funktioniert, weil man sich einfach relativ auf Augenhöhe gemeinsam mit Dingen beschäftigen kann und auch sehr grafisch und präzise werden kann. Und da bin ich eigentlich, ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass so in dem Digitalen ein wahnsinniges Potenzial steckt. Ich könnte niemals an so vielen Orten gleichzeitig in der Intensität arbeiten. Und ich glaube, gerade dieses Gespräch zu eröffnen und Partizipation digital zu gestalten, da sehe ich gerade einen totalen Möglichkeitsraum, der sich auftut.
Ja, es ist also nicht immer möglich, die Orte zu besuchen, weil die äußeren Umstände nicht passen. Vielleicht aber auch, weil die Orte ja manchmal nicht so, weil die Distanz zu groß ist. Herr Kamsow, was gibt es in der Lehre da für Alternativen?
Ja, ich wollte vielleicht noch eine Sache ergänzen, auch jetzt anknüpfend an das, was die Nelly Fritzler gerade gesagt hat, in dem Sinne, weil ich denke, wir haben also nicht nur eine räumliche Exkursion oder Safari, sondern auch sozusagen eine disziplinäre. Das heißt, loslaufen, ohne zu wissen, wo es hingeht, immer wieder sozusagen versuchen, Resonanzräume aufzumachen und sich selbst zu fragen, kann ich hier was beitragen? Was ist meine Rolle? Was wird gebraucht? Und nicht sozusagen, so wie es sozusagen oft so klassisch gedacht wird, mein Ziel ist es, eine möglichst kompromisslose Architektur im Stile von irgendwas in die Welt zu setzen, sondern tatsächlich die Rolle der Architektin und des Architekten bei sich selber zu hinterfragen. Und ich denke, das passiert bei Nelly gerade fachlich wie räumlich. Also so, sie hat ein Thema, sie mischt sich ein, sie begibt sich an Orte und in Situationen und richtet dabei sich selber, verortet sich selber dabei neu. Und das ist, glaube ich, das, was wir neben diesen klassischen Exkursionen eigentlich wollen, wenn wir so über diesen Safari-Begriff sprechen, auf einer analogen wie digitalen, auf einer örtlichen wie disziplinären Ebene. Ich meine, als HochschullehrerInnen sind wir natürlich fast gezwungen, uns auch perspektivisch, also wir bilden ja für die Zukunft aus, ne? Das heißt, es bringt nichts zurückzublicken und zu sagen, wie waren die letzten 20 Jahre, sondern wir müssen schauen, was sind die Herausforderungen, die vor uns liegen und wie können zukünftige ArchitektInnen darauf reagieren. Und wir glauben, dass es eine große Veränderung geben wird, einerseits, weil das Thema beispielsweise des Bestands wesentlich stärker ein Aufgabenfeld werden wird und auch das Verhandeln, also die Notwendigkeit, Veränderungen, Transformation zu verhandeln, auch eine Aufgabe sein wird, die wir als ArchitektInnen lernen müssen, weil wir nicht mehr auf der freien Wiese einfach planen und es gibt einen Bebauungsplan und alle mal los, sondern diese Auseinandersetzung und dieses Einmischen und dieses Verändern, das ist ganz, ganz, ein ganz großes Thema. Und über die klimatischen Herausforderungen habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie wir das jetzt digital umsetzen, auch da wieder, also es ist ja klar, dass wir jetzt nicht, wir schauen uns an, was möchten wir erreichen und versuchen immer entsprechende Tools dafür zu entwickeln. Und wir versuchen aber auch, wenn die sich Situationen verändern, die Tools anzupassen. Und ein Moment, als der Lockdown da war und die Lehre im zweiten Semester wieder starten sollte, war einfach, dass wir diese Art von Gemeinschaft, die wir sonst in einem Raum erleben bei Semesterstart, nicht hatten, sie aber gleichzeitig sich darstellte wie ein unendliches Netzwerk, also über Europa verteilt. Jeder sitzt in seinem privaten Isolationszimmer in einem Kontext und in einer Umgebung, die vielleicht sehr besonders und auch speziell ist. Und wir können alle absehen, dass wir da noch lange sind. Und das haben wir beispielsweise als Motor genommen, diese Orte genau zu betrachten, zu zeichnen, aber auch den Blick aus dem Fenster. Und das in Verbindung mit einer kurzen Textdarstellung über die Situation, wie sie gerade auch vielleicht subjektiv wahrgenommen wurde. Und so haben wir quasi so eine Art Exkursion in die Zimmer der Studierenden gemacht. Ehrlich gesagt, ich hatte das war die allererste Präsentation, wo dann wir nach Moskau schalten, nach Istanbul und wir auf einmal diese Skizzen der Räume und die Texte vorgelesen bekommen. Und ich hatte so eine Art Dauergänsehaut, weil dieser Moment war so intensiv, wie ich ihn lange nicht mehr in der Architekturlehre erfahren hatte. Und darauf aufbauend haben wir diese Raumkonzepte genommen und uns über Formen des Zusammenwohnens verständigt. Das hieß auch solitär-politär, also dieses Art von isoliert und gemeinsam. Und wir haben eigentlich Wohnprojekte dann entwickelt, die auf diesen Kartierungen der einzelnen Räume basierten.
Also sozusagen den Inhalt der Exkursion einfach auf ein anderes Format übersetzt, aber genau, die, die Lehre ist ja im Prinzip am Ende immer noch dieselbe.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Lehre sehr anders ist, weil sie diese Art von Gemeinschaft in einem Raum und auch Gesellschaft, die dadurch entsteht, natürlich ganz anders generiert. Wir haben uns natürlich dann auch Gedanken gemacht, wie können wir sozusagen diese Effekte und Aspekte, die wir sozusagen im öffentlichen Raum feststellen, es wird ja immer gesagt, Corona ist ein Brennglas und so, ne? Also was bedeutet das eigentlich für den öffentlichen Raum? Und haben dann beispielsweise die Studierenden losgeschickt, dass sie sozusagen Phänomene des veränderten öffentlichen Raums auch kartieren sollten. Also die Warteschlangen, die auf einmal entstehen, die öffentlichen Räume, die sich ganz anders darstellen, weil wir mit Social Distancing uns nicht mehr versammeln dürfen. Sitzgelegenheiten, die auf einmal anders genutzt werden. Und ich glaube auch da, also das ist ein Moment, der die Lehre eigentlich auf den Kopf stellt. Ist vielleicht nicht angemessen, das zu sagen, aber es ist ja fast so eine Art Reallabor des öffentlichen Raumes, der gerade stattfindet, an dem wir sozusagen das, was wir als Konvention, als normal verstehen, auf einmal ganz neu erfahren. Also wir kennen das ja, wir sehen uns Bilder an von Mengen und fragen uns, wie geht das ohne Maske? Also man sieht Situationen im Film, wo Leute eng zusammenstehen und man fragt sich, warum reagiert man jetzt komisch, weil man denkt, wie können die denn so schnell, so eng zusammenstehen? Also das meine ich. Und ich glaube, das ist andersrum auch wieder ein besonderer Moment für die Wahrnehmung, also diese Safari, dieses Offensein für alles, wenn sich die Welt so ein Stück weit verdreht. Ob jetzt positiv oder negativ, ist fast dabei egal.
Frau Fritzler, welche Erwartungen haben Sie an die Hochschulexkursion der Zukunft?
Welche Erwartungen habe ich an die Hochschulexkursion der Zukunft? Ich glaube, was ich einfach spannend fände, ist, wenn man ein Stück weit die Wertung rausnimmt aus den Exkursionen und tatsächlich sich damit beschäftigt, wie wir die Art und Weise, wie unsere Umwelt wahrnehmen, gestalten können oder wie wir die schärfen können, vielleicht ist es besser gesagt. Also ich glaube, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich die Themen zu suchen, egal an welchem Ort man ist, das wäre für mich eine schöne Vorstellung von zukünftigen Exkursionen.
Also dass sozusagen die Exkursion nicht mehr in die Lehre integriert wird, sondern die Lehre in die Exkursion.
Ja, oder dass wir einfach ein Studium als Dauerexkursion immer verstehen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, wir beschäftigen uns gerade in der Architektur einfach mit einer räumlichen Disziplin, von der wir permanent umgeben sind. Und ich glaube, je offener man selbst für die Themen ist, desto spannender wird die Umwelt.
Ja, das klingt doch nach einem guten Abschluss. Ich würde gerne noch von euch wissen, welche Fragen ihr habt an die Lehre oder an die Exkursionen in der Zukunft, die noch beantwortet werden müsste, um ja die Exkursionen innerhalb der Lehre zukunftsfähiger zu machen.
Naja, ich glaube, Nelly hat schon angedeutet, so dieses Spannungsfeld. Natürlich ist es wichtig, Architektur als eine Disziplin, die sich mit Raumbildung, mit Atmosphäre beschäftigt, mit Material, mit Nutzung, also dass man sich Projekte anschaut und diese auch am besten quasi so nutzt, wie sie auch genutzt werden sollen. Ich hatte im Vorgespräch mit Nelly darüber gesprochen, dass ich meine Woche lang in La Tourette im Corbusier-Kloster verbracht habe oder ich glaube ein halbes Dutzend Mal schon in der Therme von Zumthor geschwommen habe, weil ich glaube, das sind so Dinge, also die muss man einfach so nutzen und das sind Orte, die sich auch dazu anbieten. Und das ist natürlich essentiell wichtig, ne? Und ich glaube, da erlebt man auch immer den Raum nochmal anders, als das in Fotografien und in Büchern dargestellt werden kann. Aber gleichzeitig denke ich, ist ja das Ziel des Architekturstudiums ein Stück weit auch so eine Position zu bilden, dass ich in der Lage bin, Räume auch selber einschätzen zu können. Also ich habe das tatsächlich erlebt bei einer Exkursion in Zürich von einem Professor an einer anderen Hochschule, wo man eigentlich an den Gebäuden vorbeigelaufen ist, die gerade in der Züricher Diskussion waren. Also man hat im Prinzip die Architekturdiskussion vor 15 Jahren nachverfolgt, ja, weil einfach die Sensibilität für die aktuellen Projekte nicht da waren. Die haben einfach gar nicht gesehen, dass das gerade, wie soll man sagen, der heiße Scheiß da ist, sondern sind dann quasi in so einer Art Architekturhistorie rumgelaufen. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Also man muss ja eigentlich in der Lage nachher sein, gute Architektur tatsächlich auch erkennen zu können. Und wenn man nur den Exkursionsführer vor Augen hat und sagt, wo ist Punkt 10 heute und quasi so mit so einem Taucherblick, Tunnelblick, sagt man, im Tunnelblick durch den Raum läuft und sagt so, oh, da hinten ist Zumtor, ich habe ihn schon gesehen. Ne? Also so schwarz und weiß ist die Welt nicht. Und ich glaube, da müssen wir von wegkommen. Also ich glaube, es macht auch wenig Sinn, Projekte für 10 Minuten sich anzugucken und dann zurück in den Bus zu springen. Also man muss eigentlich die Projekte so erschließen, wie man sie erschließt, und man muss eigentlich auch den Kontext kennenlernen, wenn man es ernst meint. Und ich denke, da steckt einfach eine Menge Potenzial, da andere Formate zu sehen, die vielleicht auch tiefer über den Sinn und Unsinn von Architektur dann erzählen, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe, tut mir leid.
Vielleicht das Ganze noch mal in einem Satz als Frage zusammengefasst.
Ach so, okay. Also mich würde interessieren, wie in zukünftigen Exkursionsprogrammen über das Objekt, den Raum und die Atmosphäre hinaus eigentlich das, die Architektur in der Wechselwirkung zu Ort, aber auch in die Gesellschaft gesehen werden kann. Und mit welchen Exkursionsformaten man das eigentlich wahrnimmt, diskutiert. Und das ist sicherlich etwas, was damit zusammenhängen wird, dass man länger an einem Ort bleibt, als eine Prognose von mir.
Finde ich sehr gut. Würde ich mich auch absolut anschließen. Ich glaube, eine Frage, die ich noch so in den Raum werfen würde, ist vielleicht, wie können wir auch Exkursionen in andere Disziplinen betreiben? Das finde ich ja, also wenn man irgendwie die Disziplin, in der man unterwegs ist, als Raum begreift oder als Umwelt begreift, dann fände ich es wahnsinnig inspirierend, wie man es eigentlich schafft, sich zu öffnen in der Kommunikation und auch in dieses Rausgehen und in anderen Disziplinen zu Besuch sein. Mhm. Ich glaube, da könnten wir noch einiges von lernen.
Total. Ich glaube, das inter- oder transdisziplinäre Potenzial wird uns hoffentlich weiter und tiefer beschäftigen.
Schön, dann bin ich gespannt, ob die Fragen in Zukunft irgendwie beantwortet werden. Vielen Dank auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch, oder?
Ja.
Vielen Dank.